Aber nun kam noch was anderes, das soll aber nicht jetzt irgendwas, nicht irgendwie hochheben, sondern ich will bloß sagen, wie was in einem liegt. In dieser Kirche hatte derselbe Pfarrer, der mir die Lorbeergruppe dann genannt hatte, die Idee, dass die Jugend, ich gehörte damals zur Jugend natürlich, ja, die sollten auch mal irgendwelche Referate halten, so in der Gruppe. Und da hatte ich schon also alle Manschetten, nein, das kannst du nie im Leben. Und dann hatte ich aber gedacht, naja, am besten melde dich als Ersten, dann kannst du auch was verkehrt erzählen, da sind alle ganz nachsichtig, das hat ja noch nie einer gemacht und das ist ja gar nicht schlimm, machst du das. Aber nun kam noch was anderes hinzu. Ich hatte dann ein Buch in der Hand, hatte es gelesen, von dem Kerning, Die Missionäre. Und das ist ein Buch, der Kerning hatte so geistige Sichtweisen in Handlungen gelegt. Und da ging es darum, dass Missionare von Europa nach Indien geschickt wurden. Und die waren auf einem Schiff und auf diesem Schiff trafen sie einen Menschen, das war also dieser Kerning, in der Rahmenhandlung und der gab ihnen Ratschläge, wie man missionieren soll. Und ich weiß von dem Buch nichts mehr als ein einziges, niemals etwas ablesen, sondern völlig frei reden, dann kommt der Geist und man muss den Letzten in der Reihe an der Schwingung, in der Stimmung mit erfassen. Das hatte mir also sehr imponiert und das fiel zusammen. Und da hatte ich dann gedacht, nee, den ersten Vortrag, den musst du gleich so halten, den musst du frei halten, gar nicht ablesen. Und nun war ja das Interessante, als ich das machte, ging das. Und die Leute, also die mich erkannten und so, die fielen aus allen Wolken, wie ich da so plötzlich einen Vortrag dahin gehalten. Nun war es ja nicht so, Kenntnisse hatte ich ja schon, weil ich ja viel Swedenborg gelesen hatte. Aber das wirklich jetzt den Mut zu haben und kein Blatt zu haben und dann außer Zitaten natürlich, und da fängt es also an. So, und nun, und jetzt müssen wir also jetzt auf die geistigen Dinge kommen, die Entwicklung, waren zwei Gruppen. Das waren die Swedenborg-Leute, wo ich auch gerne mitgemacht habe natürlich. Und es war die Gruppe mit Schulze-Angern in dieser Buchhandlung, die die Lorbeer vorlesen. Schulze-Angern konnte gut Vorträge halten und dachte immer, naja, das wirst du auch nicht so schaffen wie er, aber wenn du da mal einen Vortrag halten sollst, dann mache ich das. Also es wird ein schönes Gestuchse gewesen sein, weiß ich nicht mehr. Die Leute sind aber geblieben, das kann nicht ganz so schlimm gewesen sein. Also jetzt kam aber folgende Geschichte und das ist also Tatsache so, 1964 und das sind jetzt 50 Jahre, das nächste Jubiläum, was ich also feiern kann, starb im Juli der Pfarrer. Und er hatte vor dem schon hinterlassen, ich soll das weitermachen. Also nicht als Pfarrer, sondern als Laienprediger so. Und er hatte eine ganze Reihe Predigten, die kann ich ja dann verwenden und so und so. Er hatte sehr Sympathie für mich und naja, obwohl ich Lorbeer war. Und im August oder war es im September, also jedenfalls 3-4 Wochen oder 6 Wochen später, starb der Schulze-Anger. Wir hatten keinen Redner mehr dort. Und da fielen die jetzt vor mir nieder, sagten, jetzt musst du reden, du kannst das ja machen. Da musste ich innerhalb von diesen 2 oder 3 Monaten, was das dazwischen lag, musste ich jetzt in der Swedenborg-Kirche das alles machen und dort in der Buchhandlung. Und in der Buchhandlung hatte er jeden Freitag einen Vortrag angesetzt. Das heißt, ich musste jeden Freitag dort einen Vortrag halten und musste natürlich arbeiten und alles, hatte wenig Zeit. Und dann kam mir natürlich dann zugute, dass ich nicht etwas ausarbeiten musste, was ja viel Zeit kostet. Und so bin ich dann in diese 2 Bahnen reingeraten, wenn man so sagen will. Die Lorbeer-Richtung, und da konnte ich natürlich das jetzt alles bringen, und den anderen musste ich eben nur Swedenborg machen. Denn die Mitglieder, die da waren, die waren natürlich ganz swedenborgisch orientiert und die wollten auch gar nichts anderes hören. Also ganz wenige, die vielleicht da auf diesem Gebiet vielleicht machen. Ich weiß noch, dass der Schriftführer dann sagte, dem ich dann Robert Blumen gab, oh, das ist treu deutsch, das ist so, nicht? So hat er das empfunden. Der war also ein ganz, so einer von der alten Zeit, ganz wunderbar. Also der hatte das noch so aufgenommen, aber es waren eben nur Einzelne. Und so kam ich also in diese Lage, jetzt plötzlich alles aus mir rauszuholen und alles, was ich gelesen hatte, das hatte ich dann eben da anbringen können. Natürlich, man musste sich überlegen, was nimmst du für ein Thema und wie und was, aber es war, ich musste es also irgendwie ganz frei machen. Ich weiß noch, dass die Uschi Heuermann, eine ständige Hörerin, einmal mein Konzeptzettel mir geklaut hatte, hinterher, weil sie sagt, das muss ich aufheben. Da standen 3 oder 4 Worte drauf auf dem Zettel. Ne? Die sagt, das ist ja unglaublich. Naja, gut, also so war das eben damals. Und nun hatte ich also diese 2 Spuren, aber es war natürlich jetzt auch ein gewisser Kampf, weil das nicht gerne gesehen wurde, dass ich nur da mit dem Lorbeer und so weiter arbeitete. Und nun kam es dann so, dass dann diese Buchhandlung wurde dann weitergeführt von einer Mitarbeiterin von Schulze-Ammann, die also sehr couragiert war, ja, und hatte das also weitergeführt gegen alle Widerstände der Zeit und gegen den Hausbesitzer und so weiter, ist in dem Laden geblieben. Aber sie starb dann auch. Und dann war plötzlich, hieß es, das muss aufgelöst werden, dieser Laden. Dann ging er in einen anderen, da gab es keinen Vortragsraum mehr, sondern nur noch einen Verkaufsraum. Das war auch nur kurze Zeit später. Und dann hatte ich gesagt, naja, jetzt nehme ich die einfach in die Fontanestraße, in das Swedenborg-Zentrum, die Vorträge. Unabhängig von den anderen, die Räume sind ja da und dann mache ich das dort. Und so ist es, also sagen wir mal, durch die äußeren Umstände sind diese beiden Gruppen in einem Haus vereinigt. Was allerdings viel Unruhe bei den, ich sag mal, Swedenborg-Leuten machte, weil sie jetzt Angst hatten, die könnten einen ja da überrennen und das Haus sich aneignen. Es wurde auch regelrecht gesagt, die wollen ja bloß das Haus haben, war natürlich keine Rede davon. Aber da ich ja beides machte und so weiter, also irgendwie saß man zwischen den Fronten. Aber es ging letztlich gut und ich muss sagen, es war auch die Rettung für die ganze Kirche. Denn ohne die Lorbeerleute, die ja dann auch viel eingetreten sind in die Kirche, wäre das nicht weitergegangen, weil es reines Swedenborg-Leute einfach nicht mehr gab. Die Alten sterben ja weg, wie man sagt, und die Neuen waren meistens Swedenborg-Lorbeer orientiert. Die kamen auch aus den Kreisen, die man da hatte, und insofern war man hier an einer Stelle jetzt plötzlich zusammengeführt worden. Und das ist natürlich so ein, sagen wir mal, einmaliges Konzept, was hier in Berlin dann durchgeführt wurde, und dann ist natürlich für mich, naja, ich bin dann sozusagen derjenige, der das dann gemacht hat, und es hat nicht überall Freude hervorgerufen, weil eben alle sehr skeptisch waren in der Hinsicht. Aber ich, das muss ich zu mir selber natürlich wiederkommen, sah darin ja gar keinen Widerspruch, denn Swedenborg und Lorbeer sind 2 Dinge, die meiner Meinung nach meinen Erkenntnissen absolut zusammengehören, denn der Herr, der da seine Offenbarung gibt, der gibt ja das nicht so hier und so ausschließlich und das andere dann überhaupt nicht, sondern Swedenborg war ein solch großer Geist und seine, na wie soll man sagen, seinen Schwerpunkt war ja die Dogmen, wenn man es mal sagen will, der Kirche, also die Lehren der Kirche, sagen wir so. Und er wollte ja nur rehabilitieren, er wollte die Bibel rehabilitieren, denn sie musste ja wiederhergestellt werden, weil die Theologie, die gegenwärtige, ja immer mehr verworfen hat. Die konnten mit den Texten nichts mehr anfangen und sie haben dann letztlich nur noch gesagt, ja, die Bibel ist nicht Gottes Wort, aber sie enthält es. Und da konnte man sich mit Wunder was mitmachen. Aber das Swedenborg kam und nun darauf hinwies, dass das ganze Buch in tiefsten Entsprechungen geschrieben ist. Das ist ja etwas völlig, ja, wie soll man sagen, ein ganz neuer Weg, wie man die Heilige Schrift rehabilitieren kann. Ich erinnere mich also, wie ich in die Kirche kam, dass hier diese Entsprechungen ja plötzlich so als Namen aufkamen, die mich wahnsinnig interessierten. Dann hatte ich mir so ein kleines Oktavheft angelegt, wo ich dann die Entsprechungen hingeschrieben habe, von dem Wort, von dem. Das ist mir irgendwann später mal in die Hand gefallen. Über 1,5 Seiten bin ich nicht gekommen, was dahin zu schreiben. Das war dann einfach auch zu viel. Und ich habe aber diese diese Liebe und die Neigung, diese Entsprechung mit aufzunehmen und zu, ja, auch mit zu deuten und das umzusetzen darin, natürlich behalten. Und so ist es also gekommen, dass ich also diese Entsprechung ganz gerne anwende. Nur ist es so, dass ich sage, wenn Lorbeer auch das göttliche Wort darstellt in einer nächsten Stufe, Alte Testament und jetzt das göttliche Wort, dann muss es genauso sein. Denn Swedenborg sagt ja mit Recht, der Herr kann nur durch Entsprechung, weil er ja in einer ganz anderen Sphäre ist. Und entsprechend muss also dann alles umgesetzt werden. Denn die ganze Welt ist ja nur eine Entsprechung. Entsprechung des Geistigen. Und weil das Geistige so ist, ist die Welt so geworden. Oder ich bin so geworden mit meinem Körper oder mit meinem Leben, weil ich in meinem Geist eben so und so bin. Und entsprechend wirkt sich das dann aus. Und wenn nun also das, was er ohne Zweifel war, der Herr dort ein neues Wort gegeben hat, eine neue Offenbarung, wie es ja heißt, dann muss es genauso in solchen Entsprechungen sein. Das heißt nicht, dass nur jedes Wort so ist, aber diese ganzen Handlungen und Geschichten, die müssen also in diesen, ja, sagen wir mal, in diesen Entsprechungen auch vorhanden sein. Das heißt also, es ist nicht der Buchstabensinn alleine, der da was aussagt, sondern es hat alles also eine bestimmte Entsprechung. Und das ist der Grund, weshalb ich so viele Hefte und alles mögliche gemacht habe von Geschichten aus der Haushaltung Gottes und dergleichen. Und dabei ist also die Haushaltung Gottes meiner Ansicht nach noch das tiefste Werk in dieser Hinsicht, was die Entsprechung betrifft. Und ich habe eine große Neigung auch zu diesem Werk gefunden. Und ich habe immer mal gesagt, wenn ich jetzt nur ein einziges Buch mitnehmen könnte, irgendwo hin, wenn ich auswandern müsste, dann würde man natürlich die Bibel nehmen, weil sie ja in kompakter Form alles das hat. Aber wenn ich etwas mehr nehmen könnte, dann würde ich die Haushaltung nehmen. Weil die also einem geradezu ins Gesicht springt mit all diesen bedeutungsvollen Begebenheiten. Und Swedenborg sagt ja nicht umsonst, dass das alte Wort, das vor der Sintflut war, ja sozusagen die erste Offenbarung Gottes, die alte Kirche war, die nun also hier in diesem Fall, also sich dort manifestiert hat. Und auf diesen, ja ich möchte mal sagen, auf diesem Boden oder auf diesem Felsen kann man auch sagen, ist dann die ganze weitere Offenbarung aufgebaut worden. Also es ist so, dass eben die spätere Heilige Schrift nur ein Aufbau auf diese erste Kirche war oder auf die erste Offenbarung oder auf das, ich sage mal, auf die Haushaltung Gottes, auf den Inhalt der Haushaltung Gottes. So hat ja auch Mose einen ganzen Teil der Schöpfungsgeschichte, die einen Bestandteil hat in dieser Haushaltung, ja mit übernommen und hat das also niedergeschrieben. Und hat dann später sein Wort weitergeführt und so geht es weiter bis zu Jesus Christus, der darauf eine weitere Kirche wieder gebaut hat. Und so ist das Ganze, sagen wir so, wie ein Haus. Oder die Kirche ist ja auch ein Haus. Und ich erinnere mich, wie in der geistigen Sonne nun der Prior in dieses himmlische Jerusalem kommt, in sein Haus kommt. Ich glaube, das war der Prior. Und dort staunte, welche Etagen dort waren. Also erstmal, wie wunderbar seine Wände alle beschriftet waren. Da war nämlich die ganze Alte Testament aufgeschrieben. Und darüber stand dann noch, was es bedeutet, also die Entsprechungen dazu. Aber es hatte eine Unteretage. Das war nämlich das alte Wort. Und er hat dann gesagt, es wird eine neue Etage drauf kommen, nämlich die des Neuen Testamentes. Und jetzt, wenn wir rüberkommen, haben wir noch eine Etage da drauf, nämlich die der Neuoffenbarung. Das heißt, das sind also alles Abschnitte, die aufeinander gebaut werden und eins sich auf das andere abstützt. Und man kann nicht jetzt auf den Gedanken kommen, auch jetzt haben wir ja das Alte Testament, da kann das ganz Alte Testament, also die Urschriften, jetzt völlig wegfallen. Oder wir haben jetzt das Neue Testament, nun brauchen wir nicht mehr das Alte Testament. Oder wir haben die neue Offenbarung und nun brauchen wir nicht mehr das Neue Testament und so weiter. Sondern das sind festgefügte Bausteine eines Hauses, auf die alles aufgebaut wird. Und niemals würde man, wenn man ein Haus mit einem Zimmermann, ja, ein Haus baut, anfangen, wenn man die obere Etage hat, die Treppen abzuweisen und sagen, die brauchen wir nicht mehr. Sondern man entwickelt sich von unten nach oben, genau wie ein Baum, und man entwickelt sich auch im Geistigen von dieser untersten Etage, von dem Urwort her, bis in das Höchste hinein. Und das bestimmt auch nicht das letzte Wort, das haben wir in Wilfried ja auch schon dargestellt, dass dann in 2000 Jahren da dann noch ein weiteres gibt, was noch unser Verständnis von heute völlig überstrahlt. Und deshalb müssen wir also, er hat ja richtig gesagt, haben zu tun, diese Generation erstmal die Neuoffenbarung zu verdauen. Und dann kommt eine weitere. Und da Gott ja was Unendliches ist und Ewiges ist, ist auch da garantiert kein Schluss. Sondern wir sollen ja weiter reifen. Und so kommt es, dass wir, und das ist die schöne Botschaft, die auch Swedenborg gebracht hat, dass die Offenbarung oder die Reifung oder die Wiedergeburt, so kann man ja auch sagen, eine ewige, unendliche ist, die nirgends ein Ende hat. Und dass die Seligkeit des Menschen nur darin besteht, immer neu und neu und neu Tieferes von dem göttlichen Wesen zu erfahren und in sich aufzunehmen und damit auch selber zu wachsen. Da aber Gott unendlich ist, können wir auch bis in alle Unendlichkeit, sofern es eine Zeit gibt, niemals ihn erreichen. Und das ist ja dieses Wunderbare. Und deswegen hat er auch gesagt, wir sind eigentlich Götter, aber nicht Götter im Sinne des ewigen Lebens. Das ist insofern anders, als wir in diesem ewigen Leben irgendwann angefangen haben. Insofern gibt es keinen, während Gott nirgends einen Anfang hatte. Aber von da an sind wir prädestiniert oder hervorgerufen, immer weiter und weiter in die göttlichen Gegenwart einzugehen. Und das ist ja dieses Wunderbare, was ja, also sagen wir mal, die Aussagen sind. Und Swedenborg nennt es eben die Kirche, weil die Kirche eine Verbindung, also sein soll jetzt im idealen Zustand, eine Verbindung des irdischen Menschen oder des natürlichen Menschen, so muss man sagen, in das Geistige hinein und in das Himmlische hinein des göttlichen Wesens. Und diese Verbindung, die muss immer wieder aktiviert werden und lebendig gemacht werden und man kann ja auch sagen, genährt werden. Und so ist dieser Weg, den wir gehen, alle ein immerwährender und immer schönerer, weil wir immer mehr das göttliche Wesen in uns erleben können. Und im Grunde genommen ist es nie ein anderes. Es ist das eine Wesen Gottes, was er in unser Herz gelegt hat oder wo er einfließt, wie man das jetzt sagen will, und nun von dort aus in unsere Seele einstrahlen soll, wenn wir bereit sind, diesen Strahl aufzunehmen. Denn er darf uns niemals zwingen dazu, das wissen wir ja, sondern er muss uns lebendig dazu anhalten, das freiwillig aufzunehmen. Und insofern ist es eine unglaublich schwierige Angelegenheit, diese Erde zu führen. Und viele Leute sind ja immer, die sagen, ja, diese Welt hier, die ist so furchtbar, die kann er eigentlich nur wegraffen und das alles neu machen. Das hat ja schon der Cyrenius gesagt, als er zur Zeit und die anderen Römer, die um Jesus waren, dass sie sagen, das wäre ja so arg, da könnte er eigentlich nur eine neue Schöpfung machen. Und da hat dann aber der Herr, ihm das ausgeredet hat, gesagt, es würde nichts nützen. Er sagt, ich könnte eine Schöpfung machen, die alle mich anbeten und loben, aber sie sind dann tot und eben diese berühmten Marionetten. Das geht aber nicht. Und wenn ich dasselbe erreichen wollte oder dasselbe Schöpfungsziel hätte, dann müsste ich genauso wieder anfangen und über kurz mal lang, das ist nur mein Wort dazu, würden wir wieder an die Menschheit an derselben Stelle stehen wie jetzt. Und das ist ja etwas, was zu denken gibt. Denn es gibt in anderen Worten, wo er sagt, jetzt sind die Menschen erst reif geworden, obwohl sie so unbändig, ja, boshaft erscheinen. Aber was meint er mit Reife? Das hängt mit der Urschöpfung zusammen. Was wollte Gott? Er wollte Wesen schaffen aus sich heraus, die jetzt also ein Eigenleben in sich lebendig machen. Und da muss er sich zurückziehen und darf nicht im Geringsten einwirken, außer dass er sie als solche am Leben erhält. Denn das anders könnte er nicht. Aber jetzt müssen sie alleine laufen. Und deswegen gibt es ein Wort, ich weiß jetzt leider nicht die Stelle, wo er sagte, erst wenn Gott so weit weg entfernt ist, dass er überhaupt nicht mehr erkennbar ist und sie ihn völlig abgelehnt haben, dann sind sie reif geworden, sich von ihm abzulösen, weil sie ein Eigenleben entwickelt haben, das nun völlig frei ist von ihm. Und sie können leben, obwohl sie in solch einer Bosheit sind, was ja eigentlich ganz undenkbar ist normalerweise. Und dieses Leben, das nun jetzt so boshaft ist, ist also ein Zeichen der Reife. Das ist das, was man mit Erstaunen in der Neuoffenbarung dann lesen kann. Das genau umgekehrt ist gar nicht, die Schöpfung ist verworfen, sondern sie ist genau an dem Punkt angekommen, wo die höchste Freisetzung der Geschöpfe ist, die sich abgelöst haben von Gott und nun eigenständig leben können. Aber nun geht es natürlich darum, er muss wieder die alte Ordnung errichten. Das heißt, diese Geschöpfe müssen wieder erkennen lernen, dass er der Einzige ist und das ganze Leben von ihm kommt. Aber jetzt aus ihrer eigenen Freiheit und ihr Leben jetzt sozusagen neu gestalten müssen. Und das, was wir eben unter Wiedergeburt verstehen. Das ist ja nicht Reinkarnation, sondern es ist ja eine Neugeburt des Geistes. Und das ist ja auch das, was wir hier in der Heiligen Schrift überall finden. Denn diese Erlösung oder diese Freistellung und diese Wiedergeburt des Menschen und wie die bewirkt wird, das sind ja die Themen der Geschichten in der Haushaltung, das sind die Themen der Geschichten im Alten Testament, Abrahams Geschichte, Mose Geschichte, Josua und so weiter. Und das sind die Themen natürlich Swedenborgs und das sind die Themen der Neuoffenbarung. Darum geht es ja nur allein. Wie kann der Mensch wiedergeboren werden? Und welche Mittel gebe ich ihm, die er jetzt aufnehmen soll? Und so muss er alle Umstände so führen, dass dieser Weg letztlich begangen werden kann.